Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Deutsch-polnische Regierungskonsultationen in Warschau. Nach dem Machtwechsel in Polen nähern sich beide Seiten wieder an. Allerdings müsse auch Deutschland Hausaufgaben erledigen, meinte der CDU-Politiker Paul Ziemiak, Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, am Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
Man schaut auf Deutschland und schüttelt häufig den Kopf. Man sieht, dass Deutschland so viel Geld ausgibt für Sozialleistungen wie in keinem anderen Land Europas, dass Deutschland seine Position nicht verändern will bei der Frage der Reduzierung der irregulären Migration nach Deutschland. Das lässt man alles laufen. Und bei der Frage, die doch substanziell ist für das Überleben eines Staates, nämlich die eigene Verteidigung gegenüber einem Aggressor, gegenüber ja brutalem Imperialismus aus Russland, dass man da naiv ist, das versteht in Polen niemand.
Weitere Informationen dazu auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag, der seit einer Stunde online steht. Und dazu auch unser Hintergrund ab 18:40 Uhr, die Tusk-Regierung in Polen, Schwierigkeiten beim politischen Kurswechsel. Weitere Themen bis 18:40 Uhr. In Frankreich steht seit rund 10 Minuten fest, welche Personen in rund 500 Wahlkreisen zur zweiten Runde der Parlamentswahl antreten werden. Und in Deutschland steigt die Anzahl der Ladendiebstähle sehr stark an. Dass sie stattfinden, zeigt schon, dass sich der Wind in Polen gedreht hat. Die PiS-Regierung pflegte eine antideutsche Sprache und verweigerte jahrelang das Gespräch. Dass Ministerpräsident Donald Tusk den Kanzler und einen Teil der Bundesregierung in Warschau empfing, bedeutet nicht, dass beide Seiten die Verantwortung für die deutschen Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges verschwiegen hätten. Im Gegenteil. Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan hat Kanzler und Regierung nach Warschau begleitet.
Der Kanzler hat ein Paket von Vorhaben mit nach Warschau gebracht. Bis zuletzt wird an diesem sogenannten Aktionsplan gefeilt. Eiszeit herrscht zwischen den Nachbarn während der Regierungszeit der nationalkonservativen PiS-Partei. Jetzt aber, da der proeuropäische Donald Tusk die Geschicke des Landes führt, macht sich Aufbruchstimmung breit und der Kanzler kündigt Solidarität an.
Die Sicherheit Polens ist auch Deutschlands Sicherheit. Dafür stehen wir ein als Nachbarn, als Alliierte in der NATO und als Partner in der Europäischen Union.
Sich den Herausforderungen der Gegenwart stellen, ohne die Vergangenheit zu vergessen, auch das verspricht der Kanzler. In Berlin soll eine Erinnerungsstätte entstehen, die die Verbrechen der Nationalsozialisten an den Polen thematisieren wird.
Das deutsch-polnische Haus soll ein sichtbares Zeichen gegen das Vergessen und eine Mahnung für die Zukunft sein.
1,3 Billionen Euro an Wiedergutmachung hatte die PiS einst von Berlin gefordert. Deutschland dagegen hatte immer wieder betont, dass sich die Frage von Reparationen nicht mehr stelle. Auch Polens Premier Donald Tusk hat die Forderung nach solch hohen Summen nicht wiederholt. Andererseits muss der ehemalige EU-Ratspräsident Rücksicht auf die Nationalisten im eigenen Land nehmen. Den 40.000 noch lebenden Opfern des Naziterrors soll eine Entschädigung gezahlt werden. Über die Höhe allerdings wird nichts bekannt. Tusk ist dennoch zufrieden.
Ich bin keineswegs enttäuscht. Denn es gibt keine Geldsumme, die alle zufrieden stellen würde, die ausgleichen würde, das, was im Zweiten Weltkrieg geschah.
Für Polens Premier ist entscheidend, dass Deutschland dabei hilft, die polnische Ostflanke vor dem Aggressor Putin zu schützen. Da Scholz den European Sky Shield, ein gemeinsames Luftabwehrsystem, vorantreibt, schätzt der frühere Ratspräsident.
Auch im Interesse des deutschen Staates liegt es, dass die Grenze gut geschützt wird.
Die Stärkung eines multinationalen Korps Nordost in Stettin steht auf der Agenda. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, meint Sozialdemokrat Heiko Maas, Präsident des Deutschen Polen-Instituts, am Morgen im Deutschlandfunk. Wir haben viel Vertrauen verspielt, meint der ehemalige Außenminister und erinnert daran,
dass unser Verhältnis zu Russland eins gewesen ist, das in Polen immer sehr, sehr kritisch verfolgt wurde und es viele Warnungen gegeben hat, die auf der deutschen Seite nicht berücksichtigt wurden.
Mit Sorge schauen Tusk und Scholz gerade nach Frankreich, denn der Regierungswechsel in Warschau hatte auch die Hoffnung genährt, das sogenannte Weimarer Dreieck, die besonderen diplomatischen Kontakte zwischen Polen, Frankreich und Deutschland, mit neuem Leben füllen zu können. Nun aber könnte ein Wahlsieg des rechtsnationalen Rassemblement National genau das wieder zunichte machen. Sollte es so kommen, würde den deutsch-polnischen Beziehungen als Motor gegen ein nach rechts rückendes Europa eine noch größere Bedeutung zukommen. Christdemokrat Paul Ziemiak, Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, betonte im Gespräch mit unserem Sender allerdings, dass Polen nicht als Lückenfüller dastehen möchte.
Polen möchte nicht ein Notanker sein, nur weil es mit Frankreich gerade nicht läuft. Denn die Schlussfolgerung wäre in der polnischen Öffentlichkeit, aha, sobald es wieder eine andere Politik in Frankreich gibt, dann sind wir wieder zweite Wahl.
Nach nur 4 Stunden machen sich der Kanzler und seine 10 mitgereisten Minister auf die Heimreise. Zurück bleibt ihr Aktionsplan. Viele Versprechen und Ankündigungen, die nun mit Leben gefüllt werden müssen.
Frank Capellan, den Sie auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag hören können, seit 17 Uhr online. Und zu den Regierungskonsultationen können Sie ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk einen Kommentar hören. Reisen bildet. Viktor Orban besucht die Ukraine. Derjenige, der, wie die AfD und die Wagenknecht-Partei in Deutschland, auf europäischer Ebene die Propaganda des Kreml-Regimes verbreitet. Für den ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky sicher nicht einfach, jemanden die Hand zu schütteln, der die zahlreichen russischen mutmaßlichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bisher nicht wahrhaben wollte. Rebecca Barth.
Das letzte Mal, als Viktor Orban in der Ukraine war, regierte in Kiew noch der russlandnahe Viktor Janukowitsch. In diesem Sinne ist es ein historischer Besuch, dem viel diplomatische Arbeit vorausgegangen war. Doch trotz aller Freundlichkeit vor den Kameras, Ungarns Ministerpräsident ist ein schwieriger Gast. Das zeigen selbst die knappen Pressestatements am Mittag vor Journalisten in Kiew. Der Besuch sei ein klares Zeichen für gemeinsame Prioritäten, sagte Zelensky. Viktor Orban rief seinen ukrainischen Kollegen wiederum zu einer raschen Waffenruhe auf. Ich habe den Präsidenten gebeten, über eine andere Reihenfolge nachzudenken, ob wir die Friedensgespräche beschleunigen können, indem wir zuerst einen Waffenstillstand schließen. Ein Waffenstillstand, der mit einer Frist verbunden ist, würde eine Chance bieten, die Friedensgespräche zu beschleunigen. Ich habe diese Möglichkeit mit dem Präsidenten erörtert und bin ihm für seine ehrlichen Antworten und Verhandlungen dankbar. Was der ukrainische Präsident auf Orbans Vorschlag genau geantwortet hat, ist öffentlich nicht bekannt. Zum aktuellen Zeitpunkt aber lehnt die Ukraine direkte Verhandlungen mit Russland ab. Zu groß ist das Misstrauen, auch gespeist durch unzählige verhandelte und wieder gebrochene Feuerpausen im Donbasskrieg ab 2014. Die Ukraine ringt derweil weiter um internationale Unterstützung für ihre Vorstellungen von einem gerechten und langfristigen Frieden. Ungarn könne dabei eine effektive Rolle spielen, betonte Volodymyr Zelensky. Wir haben heute ausführlich darüber gesprochen, wie Ungarn seine Führungsrolle bei der Vorbereitung eines zweiten Gipfels unter Beweis stellen kann. Wir sehen die Möglichkeit, noch in diesem Jahr einen zweiten Gipfel zu veranstalten. Alle Vorbereitungen dafür können wir in den kommenden Monaten treffen. Wir wären für die Unterstützung Ungarns dankbar. Trotz betonter Dankbarkeit, Kiew und Budapest sind sich in vielem uneinig. Ein weiterer Streitpunkt, die ungarische Minderheit in der westukrainischen Karpatenregion. Sie werde unterdrückt, behauptet Viktor Orban, und wollte auch darüber heute mit Zelensky reden. Kiew weist die Vorwürfe zurück, sieht sich aber schon seit Januar gezwungen, über eine ganze Liste mit Forderungen aus Budapest zu verhandeln. Olha Stefanishyna, ukrainische Ministerin für europäische Integration, bezeichnete die Regierung Orban jüngst als eine Gruppe spezieller Menschen mit einem speziellen Verhandlungsansatz. Ich möchte darauf hinweisen, dass es eine Erklärung der ungarischen Gemeinde gibt, in der sie die Ukraine unterstützt und jegliche Vorwürfe über Unterdrückung zurückgewiesen werden. Es wurde sich sogar direkt an Ministerpräsident Orban gewandt mit der Bitte, damit aufzuhören. Die Ukraine leidet auch so schon sehr. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sehen Viktor Orbán kritisch. Das Online-Portal NW bezeichnet den ungarischen Ministerpräsidenten jüngst als trojanisches Pferd des Kremls. In der Vergangenheit hatte er militärische und finanzielle Hilfen an die Ukraine immer wieder kritisiert und verzögert.
Rebecca Barth. In Frankreich sind die Würfel heute um 18 Uhr gefallen. Bis dahin musste geklärt sein, welche Kandidatinnen und Kandidaten in den mehr als 300 Wahlkreisen antreten werden, in denen drei die 12,5%-Hürde für die Stichwahl übersprungen hatten. Viele Drittplatzierte wollen zurücktreten und rufen zur Wahl gegen den Rassemblement National auf. Der sieht seine Fälle offenbar wegschwimmen und rudert heute zurück, auch ohne absolute Mehrheit wolle ihre Partei die Regierung bilden, kündigte Marine Le Pen an. Aus Paris, Christiane Kess.
Für die Extremrechten ist die Chance zum Regieren so nah wie nie. Aber der Rassemblement National könnte eine absolute Mehrheit an Abgeordneten in der Nationalversammlung knapp verfehlen. Parteichef Jordan Bardella, der Premierminister werden möchte, wirbt deshalb. Um das Land wieder aufzurichten, brauche ich die politischen Hebel dazu und deshalb eine absolute Mehrheit. Das französische Volk muss mir mehr als 289 Abgeordnete bescheren, auf die ich mich stützen kann, um das Land zu sanieren. Auch Manuel Bompard, Chef des linkspopulistischen La France Insoumise, kurz LFI, gibt sich kämpferisch. Das LFI ist die größte Partei in dem linken Wahlbündnis Neue Volksfront. Für Bompard ist klar, das Ziel unseres Wahlkampfs ist es, eine Mehrheit zu haben, mit der die linke Volksfront regieren kann. Wir haben ein einfaches Prinzip. La France Insoumise wird nur regieren, um sein Programm umzusetzen. Nichts anderes, sondern das ganze Programm. Laut Umfragen ist das nicht realistisch. Trotz der bitteren Niederlage bereits im ersten Wahlgang will aber auch das Regierungslager sich noch nicht geschlagen geben. Eine eigene Mehrheit zu erreichen ist aussichtslos, doch Premierminister Gabriel Attal sieht neben dem linken und rechten Block immer noch eine Alternative. Es gibt einen dritten Weg und den verteidige ich. Es ist eine Nationalversammlung, die aus mehreren Parteien besteht und in deren Mitte unsere Kandidaten da sind, um die Franzosen vor Steuererhöhungen zu schützen und vor Gesetzen, die die Gesellschaft spalten. Um zu verhindern, dass der Rassemblement National eine absolute Mehrheit bekommt, müssen sich unsere Kandidaten in manchen Wahlkreisen zurückziehen. Das Kalkül dahinter: in Wahlkreisen, in denen sich in der Stichwahl mehr als zwei Kandidaten gegenüberstehen, überlassen die Macronisten das Feld demjenigen, der die besten Chancen hat, gegen den Kandidaten der Extremrechten zu gewinnen. Die linken Parteien des Bündnisses Neue Volksfront rufen ihre Kandidaten dazu auf, ebenso zu verfahren. Diese Art Brandmauer gegen die Extremrechten verurteilt Marine Le Pen, Fraktionschefin des Rassemblement National. Macron tut alles dafür, den demokratischen Prozess zu vereiteln. Im Département Calvados hat sich ein linker Kandidat zurückgezogen, um der ehemaligen Premierministerin Elisabeth Borne den wohl aussichtsreicheren Kampf gegen den Kandidaten des Rassemblement National zu überlassen. Borne freut sich über diesen Schritt. Diese Entscheidung. Sie dient der Republik und stützt sich auf alle Wähler, die die Republik unterstützen, um zu verhindern, dass der Rassemblement National im zweiten Wahlgang eine absolute Mehrheit bekommt. Borns Konkurrent Nicolas Kalbricks, der für den RN antritt, findet den Rückzug des linken Kandidaten dagegen heuchlerisch. Er hatte extrem harte Auseinandersetzungen mit Elisabeth Borne. Sie war für ihn der Feind, den es zu bekämpfen galt. Dass er dann 5 Minuten nach dem Ergebnis der ersten Wahlrunde dazu aufgerufen hat, sie zu wählen, war eine große Überraschung. Die Menschen auf der Straße sind geteilter Meinung zu den Versuchen, den RN zu blockieren. Warum eigentlich? Der RN hatte noch keine Chance zu regieren. Elisabeth Borne hatte ihre Chance. Sie war Premierministerin. Eine junge Frau meint dagegen, es wäre zu schlimm, die Extremrechten siegen zu lassen. Es bleibt also nichts anderes übrig.
Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Der niederländische König Willem Alexander hat heute die neue Regierung vereidigt. Der parteilose Dick Schroef löst nach 14 Jahren Mark Rutte im Amt des Ministerpräsidenten ab. 223 Tage nach der Parlamentswahl. Ludger Katzmierczak.
Als erster legte der neue niederländische Ministerpräsident seinen Eid ab. Der parteilose Dick Schroof war einst Chef des Geheimdienstes und 5 Jahre lang Koordinator im Kampf gegen den Terrorismus. Zuletzt wirkte der 67-jährige Spitzenbeamte als Generalsekretär im Justizministerium. Er ist der Kompromisskandidat der 4 Koalitionsparteien. Davon hat lediglich die konservativ-liberale VVD Regierungserfahrung. Als Wahlsieger stellt die Freiheitspartei des Rechtspopulisten Geert Wilders mit 5 Ministern die meisten Kabinettsmitglieder. Die zentralen Ressorts Innen, Außen, Verteidigung und Finanzen aber besetzen die VVD und der gemäßigt konservative neue Sozialvertrag. Einer von vielen Kompromissen, die Wilders eingehen musste, um dieses rechte Bündnis überhaupt schmieden zu können. Die Bauernpartei übernimmt die Ministerien für Landwirtschaft und Wohnungsbau. Landwirtschaftsministerin wird eine ehemalige Kandidatin der Kuppelshow Bauer sucht Frau. Am Rande der königlichen Residenz Heusden-Bosch protestierte eine Gruppe von Demonstranten während der Vereidigung friedlich gegen das neue Rechtsbündnis.
Ludger Katzmierczak, und zur neuen niederländischen Regierung können Sie nach 1905 hier im Deutschlandfunk einen Kommentar hören. Und apropos Niederlande, die Elftal, die niederländische Fußballnationalmannschaft, führt gerade 1:0 im Spiel gegen Rumänien. Für morgen waren die redensartlichen trockenen Tücher angekündigt, aber die Haushaltsplanung der Bundesregierung verschiebt sich. Zu hoch der Betrag, der fehlt, zu groß die Begehrlichkeiten mancher Ministerinnen und Minister und zu gering der Wille zum sparsamen Umgang mit Steuergeld. Jörg Münchenberg.
Noch ist kein weißer Rauch aufgestiegen, aber zumindest verdichten sich die Hinweise, dass am kommenden Freitag tatsächlich die Eckwerte für den Haushalt 2025 vorgestellt werden könnten. Offenbar gibt es bei den Einzeletats eine weitgehende Einigung, was wiederum bedeuten würde, dass etwa auch die Ressorts Verteidigung, Entwicklungshilfe oder auch Äußeres die Sparauflagen akzeptiert haben. Das zumindest deutet der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vor der Fraktionssitzung heute an.
Wir wissen darum, dass offensichtlich die Ressortgespräche abgeschlossen sind, aber dass es weiterhin eben noch Fragen gibt, die um den Haushalt sich bewegen.
In dieser Sitzung wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz einen Zwischenbericht zu den monatelangen Verhandlungen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sowie Finanzminister Christian Lindner, FDP, abgeben. Zuletzt war noch von einer Haushaltslücke von unter 10 Milliarden Euro die Rede. Man werde aber den Finanzbedarf nicht durch Einsparungen erreichen, stellte Mützenich noch einmal klar. Sinnvoll sei aus Sicht der Fraktion weiterhin die Auflegung eines neuen Sondervermögens oder aber die Aussetzung der Schuldenbremse.
Ich möchte nicht, dass die äußeren und die inneren Herausforderungen gegeneinander ausgespielt werden. Zurzeit glauben wir, dass die Lücke nur so geschlossen werden kann. Meine Fraktion möchte auch noch Bewegungsspielraum für den Haushalt sehen. Ich meine, es ist ja nicht so, als wenn da ein Aufgabenheft überstellt wird, was wir dann auswendig lernen, sondern wir wollen ja dieses Aufgabenheft auch gestalten. Also von daher, wenn der Bundeskanzler zu anderen Kenntnissen kommt, dann wird es meiner Fraktion überlassen sein, diese Kenntnisse aus ihrer Sicht zu bewerten.
Im Klartext, die SPD-Fraktion wird selbst bei einer Einigung auf Spitzenebene die Eckwerte für den Haushalt 2025 nicht einfach abnicken, was wiederum auf eine anhaltende, kontrovers geführte Debatte innerhalb der Ampel über den vermeintlich richtigen Haushaltsansatz hindeutet. Auch Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann formulierte heute die Erwartungen ihrer Fraktion an die Ergebnisse der Haushaltsberatungen.
Ich habe sehr deutlich gemacht, dass wir Investitionen für ganz zentral halten, wenn es um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes geht, sowohl beim Ausbau der Erneuerbaren, beim Klima- und Transformationsfonds. Und das Gleiche gilt für den sozialen Zusammenhalt und auch für die Sicherheit insgesamt.
Es sei nicht die Zeit für einen Sparhaushalt, bekräftigte auch die Grünen-Fraktionschefin. Vor allem im Klima- und Transformationsfonds, aus dem wiederum zentrale klima- und industriepolitische Vorhaben finanziert werden, klafft offenbar noch eine erhebliche Finanzierungslücke. FDP-Fraktionschef Christian Dürr wiederum wiederholte heute das Mantra der Liberalen.
Mir kommt es beim Haushalt nicht auf 1 oder 2 Tage an, sondern mir kommt es auf die Rahmenbedingungen an. Einhaltung der Schuldenbremse, solide Finanzen.
Zuletzt war die Ansage, dass das Kabinett jetzt am 17. Juli den Haushaltsentwurf inklusive Wachstumspaket für die Wirtschaft beschließen soll. Dazu müsste aber aus verwaltungstechnischen Gründen eine Grundsatzeinigung tatsächlich schon in dieser Woche her. Andernfalls könnte auch dieser Termin erneut wackeln.
Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Melis Seggmann hat von der Partei und der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen die Nase voll und wechselt zur CDU und in die Unionsfraktion. Martin Polanski.
Seggmann sitzt seit 2021 im Bundestag. Die 30-Jährige war bis zuletzt Obfrau der Grünen im Wirtschaftsausschuss. Seggmann spricht gegenüber der deutschen Presseagentur von einem langen Prozess, der zu ihrer Entscheidung geführt habe. Es brauche eine Debattenkultur, in der Menschen ihre Meinung und ihre Sorgen sagen könnten, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden, so die Abgeordnete aus Mannheim. Seggmann hat türkische Wurzeln, ihr Vater war als Jugendlicher nach Deutschland gekommen. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Mihalic, bedauert den Wechsel Seggmanns zur Union. Die Grünen-Fraktion werde nun beraten, wie sie organisatorisch damit umgehe. Zufrieden zeigt sich Unionsfraktionschef Merz. Die Fraktion freue sich, Seggmann schon bald als neues Mitglied begrüßen zu können. Es kommt selten vor, dass Abgeordnete die Fraktion direkt wechseln. Die Unionsfraktion konnte zuletzt 1996 einen Zugang aus einer anderen Fraktion verbuchen. Damals wechselte die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Lengsfeld ebenfalls von den Grünen zur Union.
Martin Polanski. In den Einzelhandelsgeschäften in Deutschland wird mehr gestohlen, und zwar sehr viel mehr. Innerhalb eines Jahres verzeichnet das Handelsforschungsinstitut EHI eine Zunahme um 15%. Dabei gilt, ähnlich wie beim Schwarzfahren, wer klaut, schädigt nicht nur das Geschäft und den Staat durch entgangene Steuereinnahmen, sondern auch die Ehrlichen, die den Schaden durch höhere Preise mitfinanzieren müssen. Jörg Marksteiner.
35 bitte.
Auch wenn die Verkäuferinnen noch so aufpassen, an ihren Kassen geht einiges vorbei. Versteckt in Jacken und Taschen, angezogen unter der eigenen Kleidung oder beklebt mit falschen Preisetiketten. An jedem Verkaufstag werden Waren im Wert von 13 Millionen Euro geklaut, schätzt das EHI-Handelsforschungsinstitut aus Köln.
Das sind natürlich häufig Produkte aus dem Lebensmittelhandel, die auch leicht wiederverkäuflich sind. Tabakwaren, Spiritosen, Rasierklingen. Wir haben aber auch im Moment ein ganz großes Problem mit Energiedrinks.
Sagt Studienautor Frank Horst. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt er sich mit Ladendiebstahl. 84 Unternehmen hat er diesmal befragt, mit mehr als 17.000 Läden. Und was dort zum Teil verschwindet, darüber wundert sich manchmal selbst der Fachmann.
Das geht hin bis zu Fernsehern oder bis zu Kinderwagen, die gestohlen werden, oftmals verbunden mit einer großen Dreistigkeit. Seit Jahren hat sich auch so ein Diebstahlschwerpunkt im Bereich Mähroboter entwickelt. Also das sind halt so Dinge, die sich auch gut verkaufen, die begehrt sind und die werden dann auch häufiger geklaut.
Meistens von Kunden, aber nicht immer. Ein Drittel des Schadens durch Ladendiebstahl entsteht, weil auch eigene Mitarbeiter zugreifen, ebenso wie Lieferanten, Reinigungskräfte oder Regaleinräumer. Insgesamt entstand den Geschäften so ein Rekordschaden von 4,1 Milliarden Euro. Und das liegt nicht nur an der Inflation und dass viele gestohlene Artikel teurer geworden sind, sagt Diebstahlsexperte Horst.
Vielmehr ist es offensichtlich so, dass einerseits die Gelegenheitsdiebstähle zugenommen haben, was wir in erster Linie auf die Preissteigerung zurückführen und damit verbundene finanzieller Nöte bei einigen Bevölkerungsgruppen. Und zum anderen, das stellen die Händler auch fest, dass die Bandendiebstähle wieder deutlich zugenommen haben.
Und wenn die zugreifen, dann wird es meist richtig teuer. Während Gelegenheitsdiebe meist für unter 50 Euro klauen, sind es bei organisierten und oft mobil agierenden Banden schnell Schäden von 1.000 oder 2.000 Euro. Denn sie gehen gezielt vor, zum Teil mit genauer Einkaufsliste und arbeitsteilig. Ein Fahrer wartet draußen, einer passt auf oder lenkt das Personal ab, der nächste greift zu, der letzte transportiert. Viele Läden versuchen deshalb, ihre Waren besser zu schützen. 1,5 Milliarden Euro geben sie dafür pro Jahr aus. Für Ladendetektive vor allem, aber auch für Kameras, Sicherungsetiketten oder auch für spezielle Technik, wie Regalhaken, die automatisch einen stillen Alarm auslösen, wenn ungewöhnlich viele Artikel heruntergenommen werden.
Jörg Marksteiner. Ein Wirbelsturm der höchsten Kategorie hat in der Karibik schwere Verwüstungen verursacht. Michael Castricius.
Der schon jetzt historische Hurricane Beryl dreht sich durch die Karibik. 35 Kilometer in der Stunde drängt er vorwärts Richtung Jamaika. Mit 260 km/h stürmt es um sein Auge herum. Er ist zum stärksten Hurricane der Kategorie 5 hochgestuft, lebensbedrohlich. Ein Todesopfer wird bereits betrauert auf Grenada. Über die Inseln unter dem Winde drang Beryl vom Atlantik aus in die Karibik ein und hinterließ schwere Zerstörungen. Häuser sind abgedeckt oder zerstört, ausgerissene Bäume und Trümmer blockieren Straßen, flächendeckende Stromversorgung gibt es nicht mehr. Unter anderem mit Drohnen versuchen die Rettungskräfte einen Überblick über das Ausmaß der Schäden zu bekommen. Noch nie hat hier ein Hurrikan so früh im Jahr gestürmt. Über dem Atlantik hatte er sich binnen 48 Stunden verstärkt. Grund ist vor allem die ungewöhnlich hohe Wassertemperatur zu dieser Jahreszeit. Die Erderwärmung zeigt sich auch über dem Meer zerstörerisch.
Michael Castricius. Und da stehen heute die letzten beiden Achtelfinalpartien auf dem Programm. Bei mir im Studio ist Raphael Späth aus unserer Sportredaktion und das erste Spiel des Abends läuft schon.
Ja genau, in München trifft Rumänien auf die Niederlande. Die Rumänen sind ja eines der Überraschungsteams dieser Europameisterschaft, sind als Gruppensieger in dieses Achtelfinale eingezogen. Die Niederlande dagegen eher enttäuschend mit 4 Punkten als einer der besten Gruppendritten. Aber die Niederlande führen in diesem Achtelfinale. In der 20. Minute hat Cody Gakpo nach einer schönen Einzelaktion das 1:0 erzielt. 35 Minuten sind momentan gespielt. Wir steigen jetzt kurz live in die Partie ein mit André Siems und Patricia Gabor.
Festgespielt, dann über Dumfries. Direkt am Knick des 16ers, Flanke in den Strafraum rein. Kopfball Ratio erstmal wieder raus. Umschaltmoment möglicherweise über halb links, über Dragusch. Versucht danach zu stöchern gegen Virgil van Dijk. Der spielt aber nochmal zurück auf Verbrüggen. Der ist 10 Meter draußen vor seinem Strafraum und halb rechts dann noch einmal De Vrij mit. Die beiden werden zu wenig bespielt, finde ich, die Innenverteidiger. Achtung, Dumfries noch einmal und dann kommt von der linken Seite Marius Marin angerauscht und hat da fair geklärt gegen Dumfries. Die machen zu wenig. Du musst diese beiden Innenverteidiger, finde ich, Patricia, komplett unter Druck setzen, weil du merkst, die kommunizieren noch gar nicht richtig, die verstehen sich nicht. Und da immer wieder in der Schnittstelle was zu machen, ein bisschen rumzunesteln, glaube, das wäre was.
Ich glaube, genau das Gleiche hat Edward Iordanescu gerade seiner Mannschaft gesagt. Der ist da ausgeflippt in seiner Coachingzone. Der hat mit den Armen gewedelt, der hat mit dem Fuß aufgestampft. Ich glaube, dass der tatsächlich auch noch ein bisschen sauer gewesen ist, weil es gerade keine gelbe Karte, wie wir analysiert hatten, nach dem Foul von Dumfries gegeben hat. Ja, das und ich glaube, da wird jetzt auch gewechselt, während der Schmetterling endlich von meiner Hand geflogen ist. Jetzt kann ich mich ja auch wieder frei bewegen. Ja, da muss Edward Iordanescu tatsächlich auswechseln. Es geht nicht weiter für Vasile Mogos. Das war ein zu harter Treffer an den Kopf. Deswegen für ihn Bogdan Radzovitan gleich derjenige, der eingewechselt wird. Währenddessen der Ball aktuell bei Virgil van Dijk, der von dir angesprochene Innenverteidiger. Heute stimmt die Kommunikation in der Innenverteidigung nicht. Gegen Österreich war es vor allem die Kommunikation zwischen Innenverteidigung und den Spielern im Mittelfeld. Vielleicht sollte man denen so kleine Walkie-Talkies besorgen, dann könnten sie sich auch gegenseitig vernünftig ansprechen. Oder so eine Fernsprechanlage, wie das der Schiedsrichter hat, ne? Könnte man sich ja auch mal abgucken. Der Ball gerade im Mittelkreis unterwegs bei den Niederländern über Ake. Der weiß nicht so richtig, wo er hinspielen soll. Spielt einfach mal zu van Dijk. Auch der guckt sich auf die rechte Seite um. Und dann lassen sie den Ball ganz langsam laufen, aber vielleicht geht es auch ganz schnell. Jetzt ganz links, linker, 16er Knick schon. Beide Rumänen im Strafraum drinnen, aber die...
Also die Niederlande führen mit 1:0 gegen Rumänien den kompletten Spielbericht. Den hören Sie dann hier im Programm heute Abend um 22.50 Uhr in Sportaktuell. Das letzte Achtelfinale dieser Europameisterschaft wird dann in ein paar Stunden angepfiffen. Um 21 Uhr treffen in Leipzig Österreich und die Türkei aufeinander. Mats Nicholson blickt voraus.
Es ist noch gar nicht so lange her, da gewannen die Österreicher 6:1 gegen die Türkei. Ende März in einem Testspiel. Diese Erinnerung trägt viel zum guten Gefühl von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick bei. Und dann ist da ja noch der ganz besondere Spielort Leipzig.
In einer Stadt, in der ich 8 Jahre lang gearbeitet habe, damals in der 4. Liga hier begonnen habe. Auch viele meiner Spieler haben entweder hier gespielt oder spielen immer noch hier.
Ein Heimspiel wird es aber nicht. Dazu sind zu viele türkische Fans bei dieser EM unterwegs. Die Türken müssen auf ihren gesperrten Kapitän Çalhanoğlu verzichten. Sein Trainer Vincenzo Montella versucht die Kritiker in der Türkei mit Statistiken zu überzeugen.
Wir haben 5 Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Keine Freistöße, Elfmeter oder Eigentore. Damit liegen wir auf Platz 3 bei dieser EM. Im Ballbesitz sind wir wirklich großartig.
Gelegentlich fehlen aber Spielkontrolle und Nervenstärke. 10 türkischen Profis droht eine Gelbsperre. Der Favorit in diesem Achtelfinale ist das Rangnick-Team aus Österreich.
Ich habe schon zu Beginn des Turniers gesagt, dass wir ins Finale kommen oder gar Europameister werden. Halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, aber auch nicht für völlig unmöglich.
Erstmal aber geht es um den Sprung ins Viertelfinale. Es wäre sicher einer der schönsten Siege von Ralf Rangnick in Leipzig.
Also Ralf Rangnick will mit seinen Österreichern gegen die Türkei ins Viertelfinale einziehen, Anpfiff dann in ein paar Stunden um 21 Uhr. Die deutsche Mannschaft bereitet sich währenddessen schon auf ihr Viertelfinale vor. Am Freitag trifft das deutsche Team auf Spanien, die vielleicht stärkste Mannschaft dieser Europameisterschaft bisher. Nationalspieler Leroy Sané betont heute aber:
Auch wenn sie vielleicht sehr selbstbewusst aufgetreten sind, wissen sie auch, glaube ich, dass es nicht allzu einfach wird. Dass es schon ein schwieriges Spiel wird für beide Seiten, klar. Da treffen zwei sehr starke Mannschaften aufeinander. Ich denke, man muss halt einfach schauen, dass gerade wir für uns persönlich ja so das Momentum zu uns rüberschwappen lassen, dass wir die Kontrolle auch in gewissen Phasen haben. Und dann kann man auch den Spaniern natürlich auch sehr wehtun damit.
Betont Nationalspieler Leroy Sané heute auf der Pressekonferenz des deutschen Teams. Und alles weitere rund um diese Europameisterschaft, aber natürlich auch die Tour de France und das Tennisturnier in Wimbledon, gibt es dann hier im Programm um 22.50 Uhr in Sport aktuell.
Raphael Späth aus unserer Sportredaktion. Die Information am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Und ab 17 Uhr oder seit 17 Uhr steht unser Podcast Der Tag online. Ein Thema, das deutsch-polnische Verhältnis nach den heutigen Regierungskonsultationen. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.